Podcast. Podcast.
St. Pauli ist in der Krise. Die Menschen auf dem Kiez sind besonders getroffen von Corona. Denn St. Pauli ist das Zuhause der Menschen, die auf sich gestellt sind. Künstler, Barbesitzer, Prostituierte und Menschen ohne Hoffnung. Jetzt erzählen sie, wie er ist, dieser seltsame Sommer auf St. Pauli. Leiser und stiller als sonst, aber auch voller Hoffnung. Wie lebt es sich hier? Was macht ein Theater ohne Besucher oder eine Bar? Wie gehen die Huren mit Corona um? Und was sagen die Alteingesessenen? Das ist der seltsame Sommer auf St. Pauli. Ich bin Danny Marcus Masalo.
Davidstraße 23. Hier befindet sich St. Paulis ältester Friseurladen, Salon Harry, wo sich früher schon die Beatles die Haare schneiden ließen. Guntram Uhlig, 76, ist hier Stammkunde.
Hallo, ich habe euch frische Masken mitgebracht. Das ist nett. Bitte, mein lieber Franz.
Franz ist der Besitzer seit 42 Jahren. Franz Stenzel, der vor vielen Jahren aus Danzig nach Deutschland zog, ist 75 und mit seinem gezwirbelten Kaiser-Wilhelm-Schnauzer eine kleine Berühmtheit auf St. Pauli.
Seit 1906 ist der Laden. Ich bin nach dem Krieg der vierte Besitzer.
Heute steht auf dem Programm.
Ja, wir machen Haare waschen, das ist ja nur obligatorisch. Und liegen föhnen.
So wie jede Woche. Guntram Uhlig, früher mal Vizepräsident des FC St. Pauli, kommt schon seit 25 Jahren. Er ist froh, dass Franz endlich wieder offen hat. 6 Wochen Corona-Pause, da leidet die Frisur.
Buschig und die Haare lang. Meine Frau hat zwar ein bisschen mal hier und da mit der Schere versucht nachzuhelfen, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was hier bei Franz und Ute passiert.
Und so ging es vielen, erzählt Ute, die Lebensgefährtin von Franz Stenzel, die auch in dem kleinen Friseursalon arbeitet.
Also wir haben ganz furchtbare Leute Haarschnitte gesehen. Manche Frauen haben das probiert, würde ich von abraten. Ist ein gelernter Beruf. Auch mit der Maschine sollte man vielleicht umgehen können. Und lang und hässlich und jeder war froh, dass die Haare runter sind.
Seit Anfang Mai hat der winzige Laden mit nur 4 Plätzen wieder geöffnet. Unter den üblichen Auflagen natürlich. Zur Kontrolle ist schon der Chef der Davidwache vorbeigekommen.
Mit seiner Kontaktpolizistin, Frau Pfeiffer, nicht so ganz stränglich. Wir haben gesagt, haben wir alle Maske und so, und das ist schon alles okay.
Guntram Uhlig hat sich in dem alten Friseursessel entspannt zurückgelehnt.
Und, die Wasser ist okay?
Wunderbar.
Nicht zu warm, nicht zu kalt.
Ich genieße das. Das hat mir sehr gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben eigentlich einmal die Woche telefoniert und das war dann schon so ein bisschen der Ausgleich.
Franz Stenzel hat zu vielen seiner Kunden Kontakt gehalten. Trotzdem läuft das Geschäft nicht mehr so gut wie vorher.
Naja, es ist sehr viel weniger, kann man schon fast sagen, halbiert. Fehlt auch uns die Touristen und sowas, überhaupt Wochenende.
Das Leben auf dem Kiez hat sich durch Corona verändert.
Also es ist sehr ruhig, ungewöhnlich. Das hatten wir selbst bei Aids nicht. Man merkt schon, dass die Leute nicht in den Büros sind, weniger Straßenverkehr. Einige Kunden haben finanzielle Probleme jetzt durch die Kurzarbeit. Ich habe einen Kunden, der von 60 Stunden auf 2 Stunden die Woche gekommen ist.
Und da sitzt natürlich auch das Geld für den Friseurbesuch nicht mehr so locker.
Allerdings muss man dazu sagen, Franz ist ein sehr großzügiger Mensch. Wenn jemand sagt, du Franz, guck dir meine Haare an, aber ich habe im Moment nicht das Geld. Sei ehrlich, Franz.
Ja,
dann sagt er, du bezahlst, wenn du wieder kannst.
Das stimmt, ja, das müssen wir. Die Leute, wir leben so ein bisschen wie eine Familie auf St. Pauli.
Und da hilft jeder, wo er kann. Gerade jetzt in der Krise, sagt Franz, hat auch er schon großzügige Unterstützung bekommen.
Wo das gerade mit dem Corona passiert, da hat unsere Vermieter von alleine für einen Monat unsere Miete auf halb gemacht.
Franz Stenzel ist zuversichtlich, dass er es mit seinem Salon Harry durch die Krise schafft. In den letzten Wochen waren zum Glück auch schon wieder einige Touristen da. Ein Leben zu Hause als Rentner kann er sich nicht vorstellen. Das sei ihm während des Lockdowns noch mal klar geworden.
Das ist so furchtbar, so langweilig. Dann hat man schon zu Hause alles gemacht im Schuppen und zum Schluss hat man schon die Staubs gesucht. Von hier hatte ich ganze Welt. Hier kann ich unterhalten mit verschiedenen Leuten von aller Ecke.
Auch Guntram Uhlig sieht zufrieden aus. Das schlohweiße Haar, die Föhnwelle sitzt perfekt.
Wie aus dem Ei gepellt. Ja, Franz, das ist. Du weißt, du brauchst mir nie einen Spiegel zu zeigen. Es ist immer gut. Vielen Dank.
Schönen Tag.
Noch gutes Geschäft.
Schönen Gruß.
Und zu Hause.
Tschüss. Ciao.
Gegenüber der S-Bahn-Station Reeperbahn liegt sie fast versteckt in einem Hinterhof, die Kultkneipe zur Ritze. Und sofort springt einem die berühmte Eingangstür ins Auge. Zwei gespreizte Frauenbeine mit High Heels sind da drauf gemalt. Und da geht es hindurch und dann steht man in einem ganz besonderen Ort auf St. Pauli. Die legendäre Ritze ist nämlich beides zugleich, Bar und Boxkeller. Es ist das Stammlokal von ehemaligen Kiezgrößen. Auch der Schauspieler Ben Becker kommt immer wieder gerne vorbei. Und viele berühmte Boxer haben hier im Keller schon trainiert. Nach den Corona-Monaten ist die Ritze jetzt wieder geöffnet. Im Boxkeller der Ritze fliegen wieder die Fäuste. Ein Lebenszeichen. Sie ist erwacht aus dem Corona-Koma. In den vergangenen Monaten hörte man hier keinen Laut. Jetzt wird wieder gehauen und getrunken. Und darüber freut sich Kiez-Legende und Geschäftsführer Carsten Marek ganz besonders.
Na, sehr erleichtert und eben dieses Gefühl, wieder ein Zeichen setzen zu können, eben, dass die Ritze noch lebt. Ne? Das ist ja ein Totentanz gewesen auf dem Kiez.
Carsten Marek hat ein ausgeruhtes Gesicht und kräftige Hände. Mit 18 kam er auf die Reeperbahn. Das ist lange her. Heute ist er 60. Um die Jahrtausendwende war er der Größte auf dem Kiez. Die Marek-Bande, ein Zuhälter-Kollektiv, 80 Mann stark, das war seine Bande. Die totenstumme Ritze in den vergangenen Monaten, für ihn ein Stich ins Herz.
Ich war nicht traurig, aber ich war deprimiert. Also das hat einen richtig runtergezogen. Und das war schon, kann man nicht sagen, dass man Angst gekriegt hat, aber das ist schon eine bedrohliche Geschichte gewesen, so den Kiez zu sehen. Was man sich ja nicht vorstellen kann, dass sogar in den Bombennächten im Zweiten Weltkrieg der Kiez auf war und dann kommt so ein Virus und dann wird alles geschlossen.
Dunkles Holz, tief hängende Lampen. Ein bisschen sieht es in der Bar aus wie in einem Museum. Alles zutapeziert mit Bildern und Artikeln über die Kultkneipe. Historisches Material, das von alten Zeiten auf St. Pauli erzählt.
Ja, für mich ist der ganz besondere Ort der Boxkeller, weil ich selber sehr lange da geboxt habe. Hab noch mit Dacke trainiert, ne, der Weltmeister war nach Max Schmeling. Und dass ich das so erleben durfte, ist natürlich auch eine Ehre für mich und hat mich sehr geprägt. Und deswegen wollte ich auch diesen Boxkeller eigentlich machen. Nachher habe ich ja dadurch die Ritze gekriegt.
Ähnlich wie oben sieht es auch unten aus im Keller. Statt Bar steht hier ein Boxring. Unzählige Originalplakate hängen an den Wänden. Teils aus den 80ern. Sie kündigen vergangene Boxkämpfe an. Felix Sturm hat hier trainiert. Henry Maske, ebenso die Klitschko-Brüder. Es ist ein Keller, in dem die Zeit stillsteht. Nicht so aber draußen auf der Reeperbahn. Hier spricht man von zunehmender Ballermannisierung.
Weil es so viele Kioske gibt, wo man eben billig Schnaps kaufen kann. Und die haben natürlich einen riesen Vorteil, verkaufen für ganz kleines Geld den Alkohol, haben, zahlen nicht die Steuern, die wir zahlen, haben keine Toiletten, die haben dies nicht. Und die Jugendlichen machen da dieses billig saufen und das ist natürlich sehr negativ.
Trinkfreudigkeit und Faustkampf, das waren schon immer einige der Grunddisziplinen des Kiezes. Trotz aller Veränderung, in der Ritze leben sie weiter. Obwohl sie wieder offen hat, ist die Situation aus wirtschaftlicher Sicht noch immer sehr angespannt.
Man hat das gar nicht geglaubt, dass man zumachen muss. Zum Glück hatte ich dann eine Schankgenehmigung. Dadurch durfte ich dann früher aufmachen wie andere, wie die Bars, die dürfen ja jetzt auch alle aufmachen. Ich darf nur 20, höchstens 30 Leute in den Laden bewirten und keine Stühle am Tresen.
Sorgenfalten auf der Stirn von Carsten Marek. Er wartet auf das Ungewisse, darauf, dass Corona vorbei ist. Ja, es ist ein Zeichen, dass wieder geboxt wird in der Ritze. Fraglich nur, wie lange noch unter diesen Umständen.
Und wenn natürlich Leute da reinkommen und gucken sich die Bilder an, anderthalb Stunden, dann ist manchmal mit 150 nicht gerade viel Geld zu verdienen am einen Tag, ne?
Wenn man die Reeperbahn verlässt und Richtung Schanze läuft, dann ist da das St. Pauli, das Touristen nicht so oft sehen. Hier trifft man Menschen, die hier auch wohnen. Rund um den Paulinenplatz ist immer was los. Hier lebt Simone Buchholz, Hamburgs Krimikönigin. Auf ihrem Balkon hört sie die Straßen von St. Pauli. Sie hat Lust zu rauchen.
Darf meine Mutter wieder nicht hören, naja. Cheers. Ja, gerade hier auf St. Pauli, finde ich, ist das ganz schön zu beobachten, weil St. Pauli ist natürlich ein nicht privilegierter Stadtteil. Also Menschen, die früher wenig Geld verdient haben und dafür vielleicht die Gesellschaft mit ihrer Kunst oder ihren Gedanken bereichert haben, die verdienen jetzt noch weniger Geld.
Als im März plötzlich alles dicht machte, kam das Leben auf St. Pauli zum Erliegen, sagt sie. Restaurants zu, Bars zu, Clubs auch zu. Von ihrem Balkon hoch über der Straße hat Simone Buchholz beobachtet, dass das nicht jeder gut verkraftet hat.
Auch wo es so heiß war und den Leuten, glaube ich, manchmal auch die Sonne so auf den Kopf gebrezelt ist, dass die Leute, die vorher schon psychische Probleme hatten, die kommen jetzt raus und zeigen sich. Also es sitzt viel öfter als früher jemand hier unten auf der Bank und mischt die Tabletten mit einem Cocktail aus Alkohol und Kaffee und Sonne und schreit seine Ängste und sein Unglück raus.
Corona hat die Welt ehrlicher gemacht, sagt sie. Alles liegt auf dem Tisch. Man zeigt jetzt sein wahres Gesicht. Ob das beim Stammkiosk gegenüber ist, wo sie ihr Tannenzäpflebier kauft, oder wenn sie mit ihren Freunden redet. Sie wohnt im selben Haus wie eine ihrer besten Freundinnen, die Autorin Karen Köhler. So ist diese Zeit leichter.
Also ich habe ein paar Freundinnen und Freunde, die sind dann so aufs Land abgehauen, weil die Eltern irgendwie ein Häuschen an der Ostsee haben oder was weiß ich wo. Das hätte ich, glaube ich, gar nicht geschafft. Also da, ich fand es schon gut, dass ich, wenn ich dann auf die Straße gegangen bin, immer noch diese freundlichen Menschen gesehen habe, die ich kenne. Und Karen Köhler, eine Schriftstellerin, wir haben von Anfang an so gesagt, ja, wir passen aufeinander auf, wir treffen uns und wir haben uns dann die ersten Wochen immer im 4 Meter Abstand draußen getroffen, obwohl wir in einem Haus wohnen.
Simone Buchholz ist Mutter. Auf Twitter wird sie nicht müde, den Umgang des Hamburger Senats mit Eltern zu kritisieren. Sie hat ihren Sohn zu Hause unterrichtet, so wie viele Mütter. Arbeiten, in ihrem Fall also schreiben, das hat sie praktisch nicht geschafft. Sie fühlt sich wie der Stadtteil erschöpft.
Ich habe für 2020 kann ich noch leben. Ich muss ja eh ein bisschen langfristig planen als Schriftstellerin. Aber was 2021 ist, wenn ich keine Lesungen mehr machen kann, richtig volle, mit gutem Honorar und so, dann weiß ich auch nicht, wie ich da durchkomme. Und so geht es wahrscheinlich ganz vielen hier. Also so ein bisschen Rücklagen sind da oder man braucht halt auch nicht viel Geld zum Leben. Aber das wird sich nicht dieses Jahr zeigen, das wird sich in 1-2 Jahren zeigen, wer da durchgekommen ist.
Die Zukunft ist ein bisschen ungewiss. Weglaufen ist aber keine Lösung.
Also ich wüsste auch nicht, warum ich meinen Stadtteil verlassen sollte, wenn es ihm schlecht geht.
St. Pauli kann die Dunkelheit aushalten, sagt sie. Sie raucht mehr, als sie Bier trinkt. Auf ihrem Balkon, über den Straßen von St. Pauli. Zurück auf die Reeperbahn. Man ist von der U-Bahn-Station kaum 100 Meter die Straße runtergelaufen, da bleibt man mit den Augen am Imperialtheater kleben. So eine Außenwerbung im Stil der 50er Jahre gibt es in Hamburg nur einmal. Die Tür mit den 7 Schlössern steht drauf. Die Schlösser des Theaters sind aber seit März zu.
Also jetzt ist es einfach nur... Es gibt kein anderes, es gibt kein Wort dafür, es ist einfach nur...
Frank Tannhäuser ist das Imperialtheater. Er schreibt und inszeniert Stücke. Er ist sich an vielen Abenden nicht zu schade, selbst Tickets zu verkaufen. Er hat sogar die wundervolle Außenwerbung mal selbst gebastelt.
Das ist meine Hommage an an den Betrieb, in dem ich früher mal als Schüler gearbeitet habe. Ich bin ja eigentlich Kassler und da gab es die Kaskade, das Kaskade Filmtheater. Ja. Und die hatten exakt das Maß als Leuchtreklame. Und man hat die damals noch mit der Hand und Plackerfarbe gemalt. Das habe ich noch gelernt damals. Und unsere Reklame hier vorne, die allererste, die habe ich auch in der Hand gemalt.
Seit Monaten sitzt er nur im winzigen Büro des Imperialtheaters und macht Papierkram, statt kreativ zu sein. Immerhin bleibt sein Kopf so am Leben und schläft nicht ein, sagt er. Der Geschäftsmann in ihm denkt aber lieber nicht an die Verluste, die er vor allem von Mitte März bis Mitte April hatte. 4 Wochen
komplett ausverkauft, ja. Wäre eine gute Zeit gewesen. Also, hätte mir gefallen.
Er ist aber nicht verzweifelt. Der Senat hat geholfen, sagt er. Und das Miteinander im Haus.
Was wir hier machen, ist made in St. Pauli. Wir sind kein Weltkonzern oder kein... unsere Probleme sind hier. Das Ensemble ist überschaubar, das Hauspersonal ist überschaubar und das technische Personal ist überschaubar. Das bringt den Vorteil, man kann das im Gespräch miteinander regeln. Und in erster Linie stehen wir erstmal für unsere Leute gerade. Aber die auch für uns. Und das weiß ich einfach. Und das ist ein großer Trost.
Das gilt auch für die 450-Euro-Kräfte, sagt er. Es gibt viele Beispiele anderswo, wo gerade diese Mitarbeiter durch Corona rausgeflogen sind. Wenn alle Mitarbeiter dann weg sind und Frank Tannhäuser nach Hause geht, dann geht er durch einen veränderten Stadtteil. Das ist nicht das St. Pauli, das er seit 30 Jahren kennt.
Jetzt, diese Tage, fängt eine gewisse Vornormalität an. Es gehen halt mal wieder ein paar Leute über die Reeperbahn. Nicht das Maß an Menschen, das man eigentlich gewohnt ist. An dem Punkt sind wir noch lange nicht.
Mal auf der Straße rumzulaufen, ohne in Erbrochenes von Partytouristen zu treten, das fand er ganz gut.
Müsste ich jetzt auch nicht zwangsweise wieder haben, aber lieber das als keine Menschen hier. Es ist ganz seltsam. Ich denke mal, das ist im falschen Stadtteil irgendwie. Das ist so. Manchmal denkt man, oh, so viele Leute, ne? Da ist wieder der Besoffene und da ist wieder dies und dies und das. Und man denkt so, oh Mann, manchmal nervt es einen ja doch. Ne? Und wenn das dann alles nicht da ist, dann denkt man, ja, ihr habt mich so ein bisschen genervt manchmal, aber vielleicht auch nur, weil man es einfach so gewohnt war. Und jetzt denkt man, also ich denke jedenfalls, ja, ihr könnt gerne jetzt kommen und mich ein bisschen wieder nerven, das wäre ganz schön. Ich würde dann auch nicht so genervt reagieren.
Am 6. August will er wieder aufmachen, mit Abstand und Masken im Foyer. Er wirkt eigentlich ganz optimistisch. Das Tal der Tränen habe er mit dem Theater schon ein-, zweimal durchschritten, sagt er. Die Bank hatte ihm mal den Geldhahn zugedreht. Und doch ist es immer wieder gut gegangen. Und das wird es auch diesmal.
Ja, sonst müsste ich mir einen Strick nehmen. Das ist ja furchtbar. Nein, auf jeden Fall. Also ich finde nicht, dass das Pessimismus einen irgendwo hinbringt. Wenn wir hier einen Optimismus verlieren, dann haben wir alles verloren. Das ist alles weg. Mit Pessimismus kannst du keine Leute unterhalten und wir sind dafür da. Das ist unsere Aufgabe hier, egal was wir machen. Das ist eine Tradition und die müssen wir aufrechterhalten. Das ist unsere Aufgabe, dafür kommen die Leute zu uns.
Eine wichtige Rolle, damit der Kiez überhaupt überlebt, spielen die Clubs, sagt Frank Tannhäuser, der Mann, der das Imperialtheater ist. Doch denen geht es bescheiden. Auf der Reeperbahn geht im Grunde nichts. Alles hat dicht. Das Docks hat zu allem Überfluss auch noch einen kleinen Skandal ausgelöst. An der Tür sollten Menschen gegen Spende ihre Gedanken äußern. Da tauchten dann auch Verschwörungstheorien im Aluhut-Stil auf. Der Frust auf St. Pauli ist verständlich, aber nicht jeder ist damit sachlich umgegangen. Ganz am Rand von St. Pauli, eigentlich schon auf der Schanze, aber in Blickweite des Müllerntors steht das Knust. Hier gibt es etwas, wonach die Menschen lechzen, Musik. Was sie uns erzählen, Knust Acoustics ist eins der wenigen Musikangebote, die es in diesem Frühling und Sommer überhaupt gibt. Die Menschen sitzen hier draußen auf Bierbänken, auf dem Lattenplatz, essen was, trinken was, vor dem Knust.
Ja, super. Wir haben natürlich die erste Gelegenheit genutzt, dass wieder Live-Konzerte geboten wurden und haben hier direkt mitgemacht. Wir waren ein bisschen auf Entzug, ja.
Das ist schon ziemlich skurril, auch hier so die Masken aufzusetzen zwischen den Tischen.
Eins der schlimmsten Sachen, die sie uns genommen haben. Keine Veranstaltung, kein Treffen und natürlich auch die Live-Musik und das Tanzen fehlt. Das fehlt einfach immer noch.
Hamburg sei Musikstadt, heißt es immer. Aber wie soll es eine Musikstadt sein, wenn es keine Orte für Musik gibt? Seit März ist es im Knust jeden Abend still.
Wie geht's im Knust? Ja, also im Knust geht's aktuell eher schlecht. Wir dürfen jetzt ab dem 1. Juli wieder Live-Konzerte veranstalten, unter strengen Corona-Regeln. Das heißt, wir sind halt hart begrenzt in unseren Kapazitäten. Ja, und machen das, was wir hier draußen machen, eigentlich gerade nicht aus monetären Gründen, sondern einfach um die Live-Kultur wieder ein bisschen voranzubringen.
Tim Peterding vom Knust sieht müde aus. Das mag auch daran liegen, dass er gerade Vater geworden ist.
Und da war natürlich dann irgendwie dementsprechend viel Ablenkung.
Er ist aber auch müde, weil das Knust einen Schritt vor dem Abgrund steht. Was hier gilt, gilt für fast jeden Club auf St. Pauli. Eigentlich für jeden Club in der Stadt. Ohne Gäste können sie nicht überleben. Mit Beschränkungen kommen keine Gäste. Wegen Corona gibt es Beschränkungen.
Das Knust an sich ist wirtschaftlich bedroht. Wir wissen aktuell noch nicht, wie wir hier jetzt nach dem Sommer, wo wir ein paar Konzerte machen dürfen, weitermachen können. Nach der aktuellen Allgemeinverordnung dürften wir ca. 40 Leute bei uns in den Saal lassen. Und das ist natürlich wirtschaftlich überhaupt nicht tragbar. Das heißt, uns fehlt gerade an Perspektive, wie wir weitermachen können.
Die Gäste auf dem Lattenplatz unterhalten sich fröhlich. Viele, ja, das gibt es noch, umarmen sich. Drei Acts treten bei den Akustik-Sessions auf. Eine davon ist die Kölner Liedermacherin Wandschaffe.
Habt Courage! Höhen und Tiefen. Also ich war tatsächlich auf Tour als Support für einen Künstler und dann haben wir erfahren, dass wir die Tour abbrechen müssen. Das war schon erstmal irgendwie blöd.
Viele Künstler haben ihre Musik im Internet angeboten. Wandschaffe hat nebenbei unterrichtet, per Videoschalte. Das ist aber nicht dasselbe. Musik ohne das Spüren anderer Menschen ist einfach nicht das Gleiche. Wandschaffe macht sich keine Illusionen, dass 2020 noch viel geht. Vor allem nicht, wenn in einigen Wochen draußen Konzerte nicht mehr gehen. Dann will sie viel schreiben.
Jedenfalls denkt man dann, man muss die Zeit auch irgendwie nutzen. Jetzt kann man viel schreiben, wenn wir jetzt schon nicht spielen können. Aber dann so auf Druck kreativ zu sein, fand ich erstmal total schwer.
Einen kleinen Moment lang denkt man, auf dem Lattenplatz sei alles wie immer. Doch dann steht einer auf und setzt sich eine Maske auf. Am Currywurststand steht auf einer Tafel, dass doch bitte einer kommen soll, um für Gruppen zu bestellen. Damit nicht so viele Leute eng zusammenstehen. Was soll so aus der Musikstadt Hamburg werden?
Aber also insgesamt hat es schon so sehr an den Kräften gezehrt, dass wir halt einfach von heute auf morgen schließen mussten. Einfach echt eine Zeit lang gebraucht, bestimmt einen Monat, um uns erstmal wieder zu sortieren. Das ist ja das Absurde gerade so, dass du eigentlich so im Kulturbetrieb wie so ein Fähnchen im Wind bist und du bist einfach total an dieser Allgemeinverordnung davon abhängig, was da entschieden wird. Und dann hast du, wie bei den letzten Allgemeinverordnungen, 24 Stunden Zeit zu reagieren.
Das ist keine Beschwerde. Die Stadt tut alles, sagt Tim Peterding. Ihm ist klar, dass die Clubs das Letzte sind, was hochfährt. Ich frage ihn nach seinem Bauchgefühl, was die Zukunft bringt.
Also mein Bauch sagt, also ich glaube nicht, dass das Knust nach 47 Jahren Bestehen einfach aufgeben wird. So, wir wollen auf jeden Fall noch unseren 50. Geburtstag feiern. Und das versuchen wir halt einfach gerade umzusetzen mit unterschiedlichen Konzepten.
Genauso schlecht wie den Clubs auf St. Pauli geht es auch den Bars. Der berühmt-berüchtigte Elbschlosskeller macht das Beste draus und hilft Bedürftigen. Kleinere, unbekanntere Läden hatten einfach komplett dicht. So wie die Nachtschicht, gleich hinter dem Hans-Albers-Platz. Nach 3 Monaten öffnet Mickey Hänsel ihre Kneipe endlich wieder. Mit Corona-Regeln.
Einmal bitte die Händchen desinfizieren. Dann setzt euch da hin, ihr Süßen. Schön, dass ihr da seid.
Grüß dich.
Die Nachtschicht hat nur am Wochenende auf. Mickey Hänsel hat auch noch einen Hauptberuf im Büro bei einer sehr großen Firma. Ihre Bar ist aber ihre Leidenschaft. Sie kennt jeden ihrer Gäste.
Ich glaube, ich kann ja auch noch gratulieren, ne?
Ja, komm.
Oder? Oder?
Wie theoretisch fake? Hätten wir heute geheiratet, aber dank Corona haben wir einfach nur so ein Fake-Ding gemacht.
Unser Standesamt-Termin gehabt.
Nein.
Ja.
Das aber alles, oh, what the fuck, das darf ja nicht wahr sein, echt?
In der Nachtschicht ist es dunkel, wie es sich für eine ordentliche Bar gehört. Aber auch quietschbunt. Es gibt viele Symbole mit mexikanischen Totenmasken. Mickey Hänsel steht auf den Dia de los Muertos, den Tag der Toten in Mexiko. Der Totentanz der letzten Monate auf dem Kiez war aber gewöhnungsbedürftig.
Ja, was soll ich da jetzt sagen? Also mir hat natürlich der Laden gefehlt und meine Gäste und meine ganzen Freunde, die halt immer vorbeikommen. Aber irgendwie war es auch mal eine Zeit, um runterzukommen. Insofern war das irgendwie auch mal ganz schön, am Wochenende einfach auf der Couch zu sein und Fernsehen zu gucken und Samstag und Sonntag früh aufzustehen, mit dem Hund rauszugehen, anstatt bis mittags irgendwie zu schlafen. Aber jetzt möchte ich auch wieder hier sein und meine Freunde sehen, Musik hören.
Ich gehe mal davon aus, Havana Cola Light.
Genau.
Emma. Oder Zero.
Perfekt. Ja, ich habe beides. Ihr könnt Zero oder Light haben.
Wieso ihr? Ich nicht. Ich krieg Bier.
Ich nehme einfach mal Havana Zero.
B-I-A. Okay. Havana Zero.
Die beiden Turteltauben an der Bar sind Tanja und Markus aus Leverkusen. Sie kommen alle paar Monate nach St. Pauli. Menschen gucken.
Die Klamotten, diese Vielfalt an Leuten. Verschiedene Charaktere.
Wir sitzen an den Landungsbrücken zum Beispiel. 2 Stunden schweigen uns an. Ja, und gucken einfach nur auf die Elbe. Die Leute, die vorbeigehen, ja, fertig. Oder hier oben zum Beispiel an der Reeperbahn setzen wir uns in unseren Laden direkt an die Straße. Und beim Beobachten, du siehst ja so viel.
Aber wegen Corona ist alles anders.
Tagsüber auf der Reeperbahn ist es gruselig. Die Läden sind alle zu. Wir haben heute einen Biergarten gesucht auf der Reeperbahn und haben leider bis 15.30 Uhr nichts gefunden. Und das kennen wir anders. Das ist nicht schön.
Erstmal die Hände desinfizieren.
Und dann kurz den Schnuttenpulli aufsetzen, bitte.
Für die Nachtschicht und Micky Hensel ist es bisher ganz gut gelaufen. Sie hat Hilfe von der Stadt bekommen. Es gibt aber auch Kollegen auf dem Kiez, denen wurde die halbe Einrichtung geklaut, als sie wegen Corona dicht hatten. Sie hat aber auch keine leichte Zeit gehabt.
Ich hatte jetzt 17, 18 Veranstaltungstage, also inklusive privater Feiern, die halt nicht stattfinden konnten. Und finanziell ist der Umsatzverlust wirklich mega, weil ich jetzt in der Zeit, ich sag mal, für meinen kleinen Laden richtig viel Geld verdient hätte, weil wir Pfingsten gewesen, Ostern, Vatertag, Hafengeburtstag, ich weiß gar nicht, war noch irgendwas. Ja, schade.
Voll wird die Nachtschicht auch jetzt nicht. Die Gäste müssen an ihren Plätzen bleiben. Wer aufs Klo will, nur mit Maske.
Vielleicht wird es auch nie wieder so, wie es früher oder vor Corona gewesen ist. Aber St. Pauli ist ja das Herz von Hamburg. Und ohne St. Pauli ist Hamburg nichts. Also wird St. Pauli auch bleiben. Ne, Kerstin?
Sagt sie und stößt mit ihrer Freundin Kerstin an, die auch Barbetreiberin ist.
Prost, auf uns, Gastro.
Kerstin will nicht viel sagen, aber sie sagt eine Sache über das fehlende Nachtleben.
Ohne diese ganze Showtime ist natürlich nichts. Na, dunkel abends.
Man würde denken, die Dunkelheit auf St. Pauli ist der Moment, wo besonders viele Freier zu den Prostituierten gehen. Stimmt nicht, sagt Jeanette. Jeanette ist 38 Jahre alt und arbeitet als Hure. Sie ist keine Frau. Sie selber sagt, dass sie da eine Überraschung zwischen den Beinen hat. Sie steht nicht auf der Straße, man kann sie im Internet anschreiben. Wenn ihr die Nase des Freiers passt, dann schickt sie ihm Fotos. Die Fotos zeigen den Weg, wie man sie treffen kann. In einem Hotel. Eine ganz gute Adresse auf St. Pauli. Als sie die Tür aufmacht, steht sie im Korsett da. Pailletten, Perlenkette. Sie hat ihre Freundin Caro dabei. Sie wollen später im Hotelzimmer noch Fotos machen. Denn durch Corona werden auch die Huren von St. Pauli digital. Die Stimmen sind nachgesprochen, denn Jeanette und Caro haben ein Leben außerhalb der Prostitution und das soll geschützt bleiben.
Glücklicherweise gibt es biochemische Mechanismen bei den Männern, dass der Druck sich aufbaut. Da dachte ich, da gibt es einen Bedarf. Da habe ich dann Telefonsex angeboten. Und es gab dann die Möglichkeit, Videos und Bilder zu verkaufen. Da hat sich eine Nachfrage gebildet, die mich selbst sehr erstaunt hat.
Sagt Jeanette. Auch sie hat natürlich die Corona-Entwicklung Ende Januar, Anfang Februar verfolgt.
Corona war schon vorher sichtbar wie eine anbrandende Tsunami-Welle. Das heißt, es gab einen Vorlauf, es gab Nervositäten. Anfang Januar war das Geschäft noch ganz gut. Als Corona dann sichtbar wurde, gab es viele Leute, die sehr vorsichtig wurden. Wo ich gemerkt habe, es wird erheblich weniger. Es war eine paralysierte Situation am Markt.
Eine ziemlich nüchterne Analyse, aber passend, denn das horizontale Gewerbe ist halt vor allem auch ein Geschäft. Jeanette und ihre Freundin Caro sind organisiert. Sie engagieren sich im Berufsverband Sexarbeit und sie arbeiten auf eigene Rechnung. Caro hatte sich gerade erst dazu entschieden und meldete sich als Sexarbeiterin an. Caro.
Ich bin nicht nur Prostituierte, sondern auch in der Partyszene unterwegs. Alle haben gesagt, ach was, es gibt keinen Lockdown. Genau einen Tag, nachdem ich mich offiziell angemeldet habe, hieß es in Hamburg dann, es darf nichts mehr gemacht werden, nicht im Bordell und sonst wo. Es war plötzlich unmöglich, legal jemanden zu treffen.
Seit 4 Monaten sind die Bordelle auf St. Pauli dicht. Es gibt sogar Proteste dagegen. Schließlich wüssten doch gerade die Profis im Gewerbe, wie Hygienemaßnahmen eingehalten werden können. Wenn ein Friseur arbeiten darf, dann darf das auch eine Hure. Nun sind Jeanette und Caro frei und werden die wirtschaftliche Krise im Milieu überstehen. Für viele sei es aber sehr schwer. Caro.
Die Frauen werden nicht unbedingt von Zuhältern unter Druck gesetzt. Sie stehen eher unter dem Druck, Geld zu verdienen und es ihren Familien im Ausland zu schicken. Häufig machen sie den Job nicht gern, aber sie werden auch nicht gezwungen.
Während Caro noch recht neu ist, hat Jeanette schon viel gesehen. Vergleiche mit der AIDS-Krise findet sie falsch. Das AIDS-Virus sei in den 80ern und 90ern wie ein Todesurteil gewesen. Corona ist anders. Sie fragt sich eher, ob die Branche das finanziell aushält. Denn schon vor Corona war Krise.
Es gibt immer in der Weihnachtsphase, die Boomphase, Firmenfeiern und so weiter. Vor 2 Jahren schien das dann so, als wenn St. Pauli in einen Januarschlaf fällt und daraus gar nicht mehr erwacht.
Das verruchte St. Pauli gibt es sowieso nicht mehr. Live-Sex wie im Salambo, das sind Legenden der Vergangenheit. Ballermannisierung ist der Begriff, den Jeanette und Caro benutzen. Saufen, feiern und wieder weg gilt für viele. Die, die hier hinziehen, sind anders als die Alteingesessenen. Jeanette.
Seit 10 Jahren sehe ich angebliche Kreative, die nenne ich die Speerspitze der Bürgerlichkeit. Wir haben das Problem auf St. Pauli, dass Leute herziehen, die sich nachts über die Ruhestörung und den Lärm beschweren. Entschuldigung, aber dann ziehe ich doch nicht nach St. Pauli.
Für das Rotlicht wird es schwer. Die Polizei rückt Freiern zum Beispiel in der Villa in der Schmuckstraße, in der viele Transsexuelle arbeiten, sehr auf die Pelle, sagt Jeanette. Sie und Caro wollen nicht ausschließen, dass es mal ein St. Pauli ohne Sex geben wird und Corona ein Brandbeschleuniger dieser Entwicklung ist.
Was wäre St. Pauli für die Touristen, wenn dieser wohlige Schauer weg wäre, dass da Sex ist, dass da Frauen sind?
Wenn die Nächte auf St. Pauli zu Ende gehen, dann sind die Probleme der Menschen auf dem Kiez wieder offen sichtbar. Seit 200 Jahren gibt es einen Ort, der vielen Menschen Halt in dunkelster Stunde bietet.
Herzlich willkommen in der St. Pauli-Kirche an diesem Sonntagmorgen.
Bevor Pastor Sieghard Wilm seine Predigt beginnt, ist er mit Maske über Mund und Nase in die Kirche geschritten. Gerade mal 40 Menschen sind zum Gottesdienst gekommen. Dennoch ist es ein volles Haus, denn wegen der Corona-Beschränkungen dürfen gar nicht mehr rein.
Gott, wir kommen in dein Haus. Wir kommen mit unserer Angst. Schau uns an.
Der Gottesdienstbesuch nach den vielen Wochen, wo eben gar nichts stattfinden durfte, ist deutlich besser geworden. Also die Leute haben das richtig vermisst.
Es ist alles ein bisschen anders. Wegen der Ansteckungsgefahr durch Aerosole dürfen die Besucher nicht singen. Dafür gibt es Gastmusikerinnen. Weniger Menschen, ganz andere Abläufe. Egal, sagt Pastor Wilm.
Das ist doch kein wirkliches Drama, muss man sagen. Also die wirklichen Dramen, die ereignen sich hier woanders, nämlich bei den Clubs, bei den gastronomischen Betrieben, denen einfach die Puste ausgeht. So. Und das ist, als Seelsorger begleite ich sowas, ich höre zu und höre dann eben, meine Güte, die schreiben rote Zahlen. Und es gibt überhaupt noch keine Perspektive, wann es denn besser sein könnte. Ne?
Es geht durch alle Bereiche, sagt er. Studenten verlieren ihre Jobs. Plötzlich können sie keine Miete mehr zahlen. Dazu das Elend, das es auf St. Pauli ohnehin schon immer gab.
Es hängt an allem immer so viel dran. Und wir haben eine Wirtschaftskrise hier absolut auf dem Kiez.
Und was soll die Kirche machen, außer zuhören? Die Gemeinden wurden schon vor Corona immer kleiner. Und wenn die Menschen jetzt noch weniger Geld haben, merkt das auch die Kirche.
Also wir haben jetzt viele Arbeitslose, viele Leute in Kurzarbeit. Das hat natürlich auch Auswirkungen hier für uns als Gemeinde. Die Kirchensteuereinnahmen werden im kommenden Jahr mit 25% weniger angesetzt. Das heißt, wir müssen ein Viertel unseres Haushalts kürzen und hoffentlich niemand entlassen.
St. Pauli steht am Scheideweg. Pastor Wilm sagt, dass es traurig ist, wenn Wirte, die ihr ganzes Leben lang ihre Kneipe aufgebaut haben, nun schließen müssen. Und gleichzeitig erlebt er St. Pauli auch als Dorf. Menschen trösten sich gegenseitig, man hilft sich. Das mache ihm Hoffnung. Und das sei vor allem ganz typisch St. Pauli.
Als Kirche haben wir was gemeinsam mit dem Kiez. Wir glauben nämlich an die Auferstehung. Das ist ja zentrale Aussage der Botschaft des christlichen Glaubens. Und ich würde im Moment auch sagen, auch der Kiez wird wieder auferstehen.
Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Sommer auf St. Pauli ist einer, wie es ihn nie zuvor gegeben hat. Manche Menschen blicken sorgenvoll in die Zukunft, andere optimistisch. Corona macht deutlich, dass der Kiez schon vor der Pandemie in der Krise war. Aber die Menschen geben sich und St. Pauli niemals auf. Der seltsame Sommer auf St. Pauli. Mein Name ist Danny Marcus Masalo. Patricia Seeger hat Harrys Salon direkt an der Davidwache besucht und Lennart Richter ist beim Boxen in der Ritze auf die Matte gegangen. Diese Sendung können Sie als Podcast nachhören und runterladen unter www.ndr.de/903. Danke fürs Zuhören.
Kulturjournal Spezial. Immer mittwochs um 20 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.